Hallo und herzlich willkommen bei unseren News im Licht der Bibel. Heute mit drei aktuellen Meldungen. Die finnische Politikerin Päivi Räsänen war wegen Hassredevorwürfen angeklagt. Am heutigen Dienstag ist sie vom zuständigen Berufungsgericht freigesprochen worden. Ihre Unterstützer werten das Urteil als Sieg der Meinungsfreiheit, berichtet das christliche Medienmagazin Pro am 14. November 2023. Anfang 2022 hatten wir von Amazing Discoveries ihre Aufmerksamkeit auf die christliche Politikerin Päivi Räsänen gelenkt. Im Januar 2022 wurde der Prozess gegen die finnische Protestantin eröffnet. Grund der Anklage: Im Juni 2019 hatte die Protestantin Räsänen auf Twitter die Entscheidung ihrer Kirchenleitung hinterfragt, das Pride-Event in Helsinki offiziell zu unterstützen. Sie begründete dies mit Versen aus dem Römerbrief. Wie Pro ausführt, sei es in dem Prozess auch um eine in 2004 verfasste Broschüre mit dem Titel »Er schuf sie als Mann und Frau. Homosexuelle Beziehungen stellen das christliche Menschenbild in Frage« gegangen. Mit ihr angeklagt war auch der finnische Bischof Johanna Pojola, der die Streitschrift veröffentlicht hatte. Am 30. März 2022 wies ein Bezirksgericht in Helsinki alle Anklagepunkte zurück. Allerdings ging die Staatsanwaltschaft in Berufung. Am 14. November 2023 wurde das Urteil durch das Berufungsgericht bestätigt. Die ehemalige finnische Innenministerin wurde in allen Punkten vom Vorwurf der Hassrede in drei Fällen freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft muss nun mehrere 10.000 Euro zahlen, um die Kosten der beiden Angeklagten zu decken. Sie kann aber bis zum 15. Januar 2024 ein letztes Mal Berufung beim Obersten Gerichtshof Finnlands einlegen. Der Freispruch in allen Punkten gilt auch für Johanna Pojola. Wie die Allianz zur Verteidigung der Freiheit, ADF, betont, wird mehr noch als die potenzielle Haft oder ein gegebenenfalls zu zahlender Geldbetrag das langwierige Gerichtsverfahren selbst zur Strafe. Egal, ob am Ende ein Freispruch steht, ließe diese sich nicht rückgängig machen. Und das hat bereits jetzt gravierende Folgen für die allgemeine Diskursbereitschaft. Eine solche Verfolgung von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schüchtert alle jene ein, die es wagen, ihre Überzeugungen zu äußern. Die eigentliche Botschaft hinter dem Prozess wird immer deutlicher. Wer eine andere Weltanschauung hat als der Staat, der sollte sie nicht öffentlich teilen. Päivis Prozess zeigt, wie weit die Staatsanwaltschaft gehen kann, um abweichende Weltanschauungen und Ansichten zum Schweigen zu bringen und sogar zu bestrafen. Päivi Räsänen ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Damit steht sie in guter Tradition von Petrus und Johannes, denen vom Hohen Rat verboten wurde, im Namen Jesu zu reden und zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen: Entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Bleibt zu wünschen, dass der Freispruch des Berufungsgerichts ein endgültiges Urteil ist. Weltweit brauchen viele angefochtene Christen Gebetsunterstützung wie diese mutige Finnin, die es sich nicht nehmen lässt, auch gegen enormen Widerstand für die Wahrheit und Gottes Wort ihre Stimme zu erheben. Franziskus wird Anfang Dezember das erste Mal persönlich zur Klimakonferenz COP reisen, die in ihrer 28. Ausgabe in Dubai stattfindet. Als erster Papst überhaupt bei dieser Veranstaltung setzt er sich damit an die Spitze der Klimabewegung. Laudato Si und Laudato Deum bilden das Fundament, auf welchem sich sämtliche weltlichen und christlich-religiösen Umweltaktivitäten entfalten und weiterentwickeln. Das wird in folgendem Auszug aus seinem Interview mit Gianmarco Giorgi deutlich. Ja, ich fliege nach Dubai. Ich erinnere mich, als ich in Straßburg im Europäischen Parlament war und Präsident Hollande die Umweltministerin Ségolène Royal zu mir schickte, um mich zu empfangen, und sie mich fragte: Also, bereiten Sie etwas zum Thema Umwelt vor? Machen Sie das vor dem Treffen in Paris? Ich rief einige Wissenschaftler an, die sich beeilten. Laudato Si kam vor Paris heraus. Und das Treffen in Paris war das schönste von allen. Nach Paris haben alle einen Rückzieher gemacht und man braucht Mut, um in diesem Bereich voranzukommen. Nach Laudato Si baten 5 wichtige Ölfunktionäre um einen Termin. Alle, um sich zu rechtfertigen. Das erfordert Mut. Kardinalstaatssekretär Parolin unterstreicht im Gespräch mit Radio Vatikan das Engagement des Heiligen Stuhls und des Papstes zur Bewältigung der Klimakrise am Rande des Global Faith Summit on Climate Action in Abu Dhabi im Vorfeld der COP28. Natürlich ist der Heilige Stuhl an allen Aspekten des Problems interessiert. Aber unser Augenmerk liegt vor allem auf 2 Dingen, auf 2 besondere Fragen. Erstens, der Lebensstil. Es reicht nicht aus, mehr Geld für das Klimaproblem auszugeben. Wir müssen unsere Lebensweise wirklich ändern, um der Schöpfung und der Natur nicht zu schaden, sondern um Verwalter zu sein, wie der Papst gesagt hat. Ein 2. Aspekt sei die Erziehung. Das ist eine universelle, weltweite Verpflichtung des Heiligen Stuhls. Wir haben dies auch bei der Unterzeichnung des Pariser Abkommens aufgegriffen. Es war genau dieser Punkt, der vom Heiligen Stuhl betont wurde. Denn wir haben auch einen Teil unserer Verpflichtung, die die Vatikanstadt betrifft, und in dieser Phase können wir einige konkrete Maßnahmen ergreifen. Aber natürlich ist unser Staat ein sehr kleiner Staat. Das erklärte Ziel ist also, erzieherisch in den Lebensstil einzugreifen. Und das ganz katholisch, im Sinne von die ganze Erde umfassend. Und diese Erziehungsmaßnahmen sollen dann gemeinschaftlich durchgesetzt werden, ausgehend vom kleinen Vatikanstaat. Vorbereitend zum COP28 hat der Vatikan eine interreligiöse Erklärung unterzeichnet, in der sich 28 Führungspersönlichkeiten aus rund 19 verschiedenen Religionen für mehr Klimaschutz aussprechen. Mit Kalkül werden die anderen Glaubenstraditionen mit ins Boot genommen. In der Erklärung werden unter anderem Staatsoberhäupter, Regierungen und nichtstaatliche Akteure aufgefordert, sich für die Entwicklung eines glaubensbasierten ökologischen Narrativs, kontinuierliches Lernen und die Integration ökologischer Lehren und Werte in Bildungs-, Religions- und Kultureinrichtungen einzusetzen, um ein ganzheitliches Verständnis unserer Verbundenheit zu fördern. Ein glaubensbasiertes ökologisches Narrativ. Man könnte fast sagen, dass es hier um ein alternatives Evangelium geht. Fürchtet das Klima, gebt dem Papst die Ehre und rettet unser gemeinsames Haus. Der Engel aus Offenbarung 14, 6-7 verkündet ein anderes Evangelium. Und ich sah einen anderen Engel fliegen, mitten durch den Himmel. Der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Anlässlich der EKD-Synode in Ulm wurde die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung vorgestellt. Erstmals wurden auch Katholiken befragt. Der Studie zufolge stehen die Kirchen vor multiplen Krisen. Kirchenbindung und Religiosität gehen dramatisch zurück. Erstmals seit 1972 sei die Befragung eines repräsentativen Anteils der Gesamtbevölkerung erfolgt, berichtet EKD. Folgende Zahlen spiegeln die konfessionelle Zusammensetzung der Bevölkerung Deutschlands wider: 43% konfessionslos, 25% katholisch, 23% evangelisch, 5% nichtchristliche Konfessionen, hauptsächlich Islam. Zugehörigkeiten zu Freikirchen oder zu orthodoxen Kirchen würden jeweils unter 2% betragen. Bei der Befragung wurden teils dramatische Ergebnisse deutlich. 56% würden sich als uneingeschränkt nicht religiös bezeichnen. 2/3 der Kirchenmitglieder tendieren mehr oder weniger zum Kirchenaustritt. Interessant ist, dass Menschen mit einem eher hohen Sozialstatus eher an die Kirche gebunden zu scheinen als Menschen mit einem eher niedrigen Status. Kirche für Reiche und Gebildete, Stadt für die Schwachen und Kranken. Etwa jedes 4. Kirchenmitglied würde sich selbst nicht als Christ oder Christin bezeichnen. Maßgeblich ist der Einfluss der Kinderstube. Nur 8% derjenigen, die als Kinder keine religiöse Zugehörigkeit hatten, seien später einer Religionsgemeinschaft beigetreten. Insgesamt wird der evangelischen Kirche von allen Teilen der Bevölkerung signifikant mehr Vertrauen entgegengebracht als der katholischen Kirche. Selbst Katholiken vertrauen der evangelischen Konkurrenz mehr als ihrer eigenen katholischen Zunft. Die Quote der Gottesdienstbesuche sei in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gesunken. Die Covid-19-Pandemie habe diesen Trend weiter beschleunigt. Bei den Katholiken seien die Gottesdienstbesuche seit 1990 um etwa 20% gesunken. Bei den Protestanten liege der Rückgang mit 7% niedriger. Dennoch besuchten immer noch mehr katholische Christen den Gottesdienst als Protestanten. Bemerkenswert auch die Ansprüche an Gottesdienste. Nur 25% hätten den Anspruch, etwas vom Heiligen erleben zu wollen. Gefragt nach den Gründen für ihre Kirchenmitgliedschaft geben 25% der Kirchenmitglieder an, weil sich das so gehört. Mehr als ein Drittel beantworten diese Frage mit, weil ich einmal kirchlich bestattet werden möchte. Weniger als ein Drittel antworteten mit, weil sie mir einen inneren Halt gibt. IDEA nahm die jüngste Mitgliederbefragung zum Anlass, einige Experten um eine Stellungnahme zu bitten. Pfarrer Alexander Gard, Beauftragter der Evangelischen Allianz in Deutschland für Theologie, Evangelisation und Gemeindeentwicklung, benannte einen eklatanten Widerspruch. Wir haben eine Kirche, vor allem wir Evangelischen, die sich genau in die Richtung profiliert, die sich die überwiegende Mehrheit der Menschen wünscht. Eine Kirche, die sich stark gesellschaftlich politisch engagiert, sich nicht zu viel mit religiösen Fragen beschäftigt, homosexuelle Partnerschaften segnet, sich für Geschlechtergerechtigkeit stark macht, dem Klimawandel entgegenwirkt und Veränderungsprozesse ihrer Organisation betreibt, die in die Richtung gehen. Eigentlich müssen die Leute uns die Türen einrennen. Stattdessen mehrt sich die Zahl derer, die aus der Kirche austreten. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären? Gard sieht den Verlust der eigentlichen Identität und Berufung als das grundlegende Dilemma. Aus der Kirchengeschichte sei zu lernen, alle Aufbrüche aus den Krisen der Kirche entzündeten sich an der Wiederentdeckung des Evangeliums von Jesus Christus, an der Faszination, die er ausstrahlt. Pfarrer David Brunner sagt, nur 29% der evangelischen Christen teilen ein christliches Gottesbild. Hier muss Kirche ansetzen, wenn sie christliche Kirche bleiben will. Nicht mehr nur von Gott als Platzhalter für ein höheres Wesen sprechen, sondern explizit von Jesus Christus. Das ist doch das Alleinstellungsmerkmal einer jeden christlichen Kirche, der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. Mich verwundert es nicht, dass über 70% der Befragten kein christliches Gottesbild haben, wenn nicht einmal alle Pfarrerinnen und Pfarrer von Jesus Christus reden und ihn verkündigen. Damit steht Brunner auf biblischem Grund. Die Urgemeinde wuchs und nahm zu, als die ersten Apostel von Jesus als auferstandenen Erlöser und wiederkommenden Heiland sprachen. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, als man ihm verbieten wollte, von Jesus zu sprechen. Jesus Christus war damals der Eckstein, auf dem die Gemeinde erbaut wurde, und er ist es heute noch immer. Und mit diesem Gedanken verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschalten bei unseren News im Licht der Bibel. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.